Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 21. März 2024 und zwar vom Donnerstag mit Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, was sind heute die Themen? Der Stefan Hähne, ein Journalist, einer der guten Journalisten vom Tagesanzeiger, hat eine interessante Geschichte gemacht zu der Auseinandersetzung innerhalb der Umweltorganisationen zum Thema Mantelerlass. Dominik, was kommt da raus?
Ja, der Mantelerlass, oder jetzt sagt man überall Stromgesetz, weil man es ein bisschen konkreter haben im Hinblick auf den Abstimmungskampf. Der Mantelerlass, der entzweit die Umweltverbände und die Grünen schon lange. Es gibt die, die sagen, ja nein, das, was man da vorhat, der flächendeckende Zubau von Solar-Grossanlagen quer durchs Land und vor allem auch Windparken irgendwie quer durch alle Hügel und so weiter, mehrere 1000 hat man schon gehört, will man gerne bauen und so weiter. So weit wird es kaum kommen. Aber die das Referendum ergriffen haben, das sind auch Umweltverbände, das sind auch Grüne, das sind auch Leute, die an sich die Energiewende wollen, aber sie wollen sie nicht so. Und auf der anderen Seite hast du natürlich die grossen, vor allem die grossen Naturschutz-NGOs, WWF und Greenpeace zum Beispiel, die den Mantelerlass unterstützen. Auch, und das klingt ein bisschen an, weil sie genau wissen, dass wenn man das nicht anbringt, dann braucht es Atomkraftwerk und das ist ganz schlimm für Greenpeace, WWF und Konsorten. Und das ist jetzt die Auseinandersetzung auf der grünen Seite, wo der Stefan Hähne thematisiert, genau zwei Tage bevor dann die SVP sagt, auf welche Seite von welchen Grünen sie sich schlägt.
Genau. Es ist natürlich bei Greenpeace und WWF und so weiter ist sicher auch noch ein anderes Motiv wichtig. Oder? Sie haben natürlich auch im Bundesrat gegenüber, ja, sie haben nicht gerade etwas versprochen, aber sie haben natürlich auch gegenüber den führenden Parlamentarier auch, sie haben etwas versprochen. Und wenn du willst, im Bundeshaus noch ernst genommen werden als grosse Organisation, musst du natürlich auch liefern. Du musst eigentlich auch zeigen, dass du deine Leute kannst organisieren und auf Linie bringst. Weil sonst macht mit dir niemand mehr einen Deal. Oder? Das ist natürlich für die auch, es ist eigentlich... Das eine ist klar, das haben wir schon ein paar Mal besprochen, wenn der Mantelerlass scheitert, dann ist eigentlich der Wahrheitsbeweis angetreten worden, dass die Grünen eigentlich gar keinen Strom wollen, dass sie einfach nichts wollen, sie wollen gar keine Alternativen. Und das ist natürlich für Greenpeace und WWF ein unglaubliches Glaubwürdigkeitsproblem. Sie können nachher auch in dem politischen Spiel gar nicht mehr auftreten und sagen, wir bringen euch die Stimme. Dann sagen die Leute immer, ja, das haben sie gesagt, aber eure Leute folgen euch ja nicht.
Das ist so. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, den ich auch noch interessant finde. Der kommt in dem Artikel erst ganz am Schluss, wenn der Raimund Rodewald seit gefühlt 700 Jahren, ich glaube es sind aber nur 32 oder 37 Jahre, Chef vom Landschaftsschutz Schweiz, wenn er sagt, ja, es sei klar, oder es brauche ich vieles, um im Winter die Stromlücke reduzieren, vor allem brauche ich den Verzicht. Und das ist der Witz, oder? Das ist das grüne Dilemma, dass man eigentlich den Verzicht will. Man will eben zurück in die Steinzeit, wie du immer so schön sagst. Aber das kannst du eben nicht so gut verkaufen, oder?
Genau, und das andere, was natürlich auch sehr unangenehm ist, ich habe eine Grafik gesehen aus Amerika und das wird in der Schweiz genau gleich sein. Wir haben in den letzten paar Jahren, auch wegen Corona, eigentlich einen Stromverbrauch gehabt, der relativ stabil geblieben ist. Oder? Also in Amerika zum Beispiel war er relativ stabil, auf höherem Niveau, aber stabil. Und jetzt, was passiert ist, in den letzten 2-3 Jahren, der Strombedarf nimmt massiv zu. Und das zeigt natürlich auch, dass alle die Pläne, die man hat mit Netto Null, eben die Amerikaner haben das ja auch und die Schweiz sowieso, dass die auch deswegen jetzt unmöglich werden. Nicht nur, weil es wahnsinnig schwierig ist, die fossilen Brennstoffe überhaupt zu ersetzen. Nein, der Strombedarf nimmt massiv zu. Und das tut natürlich auch wieder den Druck eigentlich auf den Ausbau von der Stromproduktion erhöhen. Und wenn man dann bei den Erneuerbaren eigentlich überhaupt nicht mehr vorwärts kommt, und wir haben es schon tausendmal gesagt, sie bringen sowieso nichts, weil man eigentlich immer ein Backup muss noch bauen, damit es überhaupt funktioniert. Ja, es läuft alles auf das raus, dass man unbedingt so schnell wie möglich Gaskraftwerke wahrscheinlich zuerst, weil Atomkraftwerke nicht so schnell Gaskraftwerke bauen. Übrigens auch etwas, was die Deutschen jetzt ganz fleissig machen, die grossen Energiewender. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Das ist ein interessanter Fall. Der Regierungsrat vom Kanton Zürich hat eine Initiative, zwei Initiativen, aber vor allem eine ist ganz interessant, die Mobilitätsinitiative von der SVP und von der FDP. zur Annahme empfohlen im Kantonsrat. Und das ist meiner Meinung nach schon ein Donnerwetter.
Ja, das ist verrückt. Einerseits, weil es grundsätzlich selten ist, dass eine Regierung Initiative zur Annahme empfiehlt. Der andere Fall ist viel häufiger, rein quantitativ, aber dann auch inhaltlich. Der Zürcher Regierungsrat eben will die beiden Initiativen annehmen, weil sie in die gleiche Richtung gehen, nämlich, dass man den Gemeinden vorschreibt, dass sie zwar Tempo 30 machen können, aber gefälligst dort, wo es, ja, sage ich jetzt auch aus bürgerlich-liberaler Sicht, Sinn macht, nämlich auf Nebenstrassen, auf Quartierstrassen, wo Kinder rumgumpen und spielen und nicht dort, nicht auf Hauptverkehrsstrassen, auf Hauptstrassen quer durch Dörfer und kleine Städte irgendwo im Zürich-Oberland, weil dort geht es eigentlich nur um ideologische Verkehrsbehinderung, wenn man dort Tempo 30 einführt. Also so sagt es natürlich der Regierungsrat nicht, aber so ist es.
Genau, es ist offensichtlich, und ich meine die rot-grüne Stadt Zürich, aber auch die rot-grüne Stadt Winterthur, wo beide natürlich jetzt fest protestieren, ist auch herzig, weil sie sind richtig beleidigt, man merkt richtig, Angriffe auf Tempo 30, dabei haben sie eigentlich seit etwa 10, 15 Jahren mit relativ dubiosen Mitteln, mit dubiosen Instrumenten eigentlich das angebracht, dass es immer mehr Tempo 30 gibt, und eben am liebsten würden sie ja Autobahn zubringen, wo kein Mensch lebt und wo kein Mensch rumläuft, würden es gerne auf Tempo 30 machen, wie sie eigentlich das Hauptziel haben, weg mit diesen Autos aus der Stadt. Das ist der eine Punkt von dieser Initiative, eben, wo sagt, Tempo 30 ist vorgeschrieben für alle übergeordneten grossen Hauptstrassen. Das sind natürlich in Zürich viele, aber es sind wirklich die Strassen, die natürlich die Stadt auch entleert vom Verkehr. Also es ist wirklich natürlich sinnvoll, wenn das fliessen tut. Aber das wichtige Argument, das man jetzt natürlich auch bringt, ist eben, der Rettungsdienst wird verzögern. Zweitens, der ÖV, das ist ein riesen Thema. Und das ist jetzt die zweite Initiative, dort wird aber die Regierung einen Gegenvorschlag machen. Aber auch die gleiche Stossrichtung, dass wir eben eigentlich auch dort dafür sorgen, dass der ÖV privilegiert wird. Also ich meine, das ist ja wirklich ein Unsinn. Also man hat jetzt in der Stadt Zürich zum Beispiel, aber überall in der Schweiz hat man unglaublich viel Geld ausgegeben für den ÖV. Und jetzt hat man eben plötzlich gefunden, jetzt tun wir den auch noch auf Tempo 30 machen. Das heisst, er wird weniger attraktiv. Zweitens, man braucht auch mehr Auto oder Tremli und so weiter, weil natürlich dann der Fahrplan ausgedünnt wird oder anders muss organisiert werden, wenn die einfach langsamer fahren, dann brauchen sie ja länger auch für die Strecken. Also alles dumm, 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 dumm. Das ist wirklich, das ist rot-grüne Politik, das ist Steinzeitpolitik, das ist Höhlenmalerpolitik und es ist sehr gut, dass ein bürgerlich dominierter Regierungsrat endlich sich einfach mal getraut zu sagen, hört mal, es gibt in diesem Land auch noch eine grosse Mehrheit von Menschen, die Common Sense haben und die dem linksextremen, dummen Zeug, was Tempo 30 nämlich mittlerweile geworden ist, einfach in den Riegel schieben. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Nationalbank, das ist ganz wichtig. Grosse Überraschung, der Leitzins wird zurückgenommen. Dominik, was sind da die wichtigsten Details?
Ja, die Nationalbank ändert ihre Zinspolitik. Der Leitzins sinkt um ein Viertel Prozentpunkt auf 1,5%. Das kommt sogar für die, die da Experten sind oder das voraussehen, kommt das überraschend heute Morgen. Die SNB hat verkündet, dass sie möglich, weil die Teuerung seit einigen Monaten bereits wieder deutlich unter 2% ist, und das ist so ein bisschen die Schwelle, wo die Nationalbank noch so als preisstabil anschaut. Das ist ja eine wichtige Aufgabe von der Nationalbank. Darum hat sie das Gefühl, sie könne die Geldpolitik wieder ein bisschen lockern. Konkret ist es so, dass die SNB für 2024 mit einer Inflation von 1,4% rechnet, für das Jahr drauf dann nur noch mit 1,2%, und darum hat sie das Gefühl, sie könne da den Geldhahn wieder ein bisschen aufdrehen. Es kommt auch für mich ein bisschen überraschend. Ich habe das Gefühl gehabt, die Epoche vom billigen Geld sei vorbei, jetzt kommen wir wieder in normale Fahrwasser. Ist meiner Ansicht nach bei 1,5%, ja, kann man sagen, es ist nicht mehr ganz, es ist nicht mehr negativ, es ist nicht mehr komplett durcheinander, aber Geld sollte einen Preis haben, sonst wird es an einem falschen Ort ausgeben.
Genau, also ich finde, das ist ein absolut kreuzfalscher Entscheid. Ich finde, Thomas Jordan hat da uns nicht noch ein gutes Vermächtnis hinterlassen, verstehe es überhaupt nicht, weil letztlich der starke Franken ist wirklich viel, viel besser, weil auch unsere Exportindustrie, ich weiss, die jammern immer wieder, aber letztlich ist es gleich besser, weil es halt gleich diszipliniert und der Schweizer Franken, sobald er schwächer wird, hat die Exportindustrie auch teilweise so leicht, dass eben auch strukturschwache Unternehmen können überleben. Und man muss auch sehen, das hat einen enormen Einfluss auf die Zuwanderung, weil wir sind eigentlich überhitzt. Das ist ja nicht so, dass unsere Wirtschaft am Stottern ist und jetzt unbedingt müsste ein bisschen mehr Geld haben. Also ich finde es einen falschen Entscheid. Ich weiß nicht genau, was da eine Rolle spielt. Man rechnet ja damit, dass das Fed in Amerika wahrscheinlich noch Zinsen wieder senkt, weil der Joe Biden erstens hat er geschaut, dass das Fed sehr, sehr gut besetzt ist mit Leuten, die Demokraten sind, die auf der Seite sind von Joe Biden, die das machen, was er will. Das ist das Erste. Und was will er? Er will auf keinen Fall, dass es noch eine Rezession gibt vor der Wahlen. Und das ist gewisse Gefahr, besteht da. Also nehmen wir an, dass das Fed auch bald noch wird senken. EZB weiss ich nicht, die könnte ich das eigentlich nicht leisten. Gut, gehen wir noch zu einem anderen Thema, auch einen interessanten Artikel, den du entdeckt hast in der Handelszeitung. Es geht um die Ukraine-Flüchtlinge.
Ja, der Andreas Walda, ein Journalist, sehr erfahrener Journalist von der Handelszeitung, hat Recherchen publiziert zu den Ukraine-Flüchtlingen, zu denen mit dem Schutzstatus S. Und das ist interessant, oder hast du das gewusst, oder, dass nur 23% der Erwerbsfähigen, wo der Schutzstatus S haben, auch tatsächlich erwerbstätig sind. Der Rest nicht. Es wird ihnen alles gezahlt. Sie kommen Sozialhilfe über, sie kommen die Wohnung über, sie kommen medizinische Versorgung über. Und sie müssen sich eigentlich nicht integrieren, weil der Schutzstatus S ist ja sogenannte rückführungsorientiert, oder? Aber im Moment findet man immer noch in Bern, man kann nicht rückführen. Und darum macht man es irgendwie nicht. Gleichzeitig, eben, das ist eine Geschichte, die wir schon gebracht haben. Ich sage jetzt nicht, der Andreas hat das bei uns abgeschrieben, aber ja, wir haben sie einfach zuerst gehabt, dass man jederzeit mit dem Schutzstatus S kann in die Ukraine reisen, mit dem Flixbus und dort auch 2 Monate verbringen und dann kann man wieder zurückkommen und weiter Unterstützung von der Schweiz bekommen. Und das ist eigentlich kein Zustand. Und das führt bei ihm eigentlich zum Schluss zu einem Kommentar, den ich euch verlinken. Er findet, die ukrainischen Flüchtlinge, die müssen sich entscheiden. Entweder müssen sie einen Job finden in der Schweiz oder sie müssen zurückwandern. Und das kommt zu einem Zeitpunkt, wo die Diskussion unter der Bundeskuppel sowieso ein bisschen anzieht. Der Reto Nause mit dem Nationalrat von Bern. Er fordert in einer Motion genau das, dass die einen Job haben, eigentlich und sollen da bleiben in der Schweiz. Der andere Teil, den Andreas Walda fordert, der steht nicht in der Motion, aber ich glaube, der liegt irgendwo durcheinander schon auf der Hand.
Es ist auch irgendwo zum Verzweifeln, oder? Warum hat man jetzt das wieder so falsch gemacht? Jetzt haben wir schon so viel Mal Erfahrung gehabt, dass es einfach nicht gut ist, wenn man Flüchtlinge aufnimmt und denen die Möglichkeit nimmt, dass sie arbeiten. Viele von denen wollen auch gar nicht arbeiten, tun sich bequem einrichten. Das ist einfach falsch, weil erstens führt das dazu, dass die Einheimischen hässig werden. Das ist mal klar, zu Recht, oder? Weil es findet ja Opferdeckel, ich bin bereit, die 2 Wochen zu zahlen, aber sicher nicht 2 Jahre, oder? Das ist mal der erste Punkt. Das ist von dem her ganz dumm. Aber das Zweite ist auch, die Leute soll man doch zuerst einfach mal integrieren. Natürlich weiss ich auch, dass es vielleicht dann schwierig wird, dass sie wieder zurückgehen. Aber auch wenn sie nicht arbeiten, gehen sie wahrscheinlich nicht mehr zurück. Das heisst, aber dann haben wir dann viel grössere Probleme. Dann haben wir Flüchtlinge, die nicht integriert sind, die sich von uns finanzieren und trotzdem bleiben. Also die Illusion, dass du die Leute daran hindern kannst, oder besser gesagt, nein, dass du die Leute dazu bringst, dass sie eher wieder zurückgehen, wenn du ihnen die Arbeit verwehren, das ist einfach naiv und das haben wir jetzt schon so viel Mal erlebt, dass das nicht funktioniert. Und was mich auch stört, ist bei den Ukraine-Flüchtlingen, es sind ja ganz viele auch Frauen und es gibt so viele Jobs, wo Frauen sehr gut machen können und wo wir froh wären. Wir haben in der Gastronomie total viel zu wenig Leute, wir haben in der Kinderkrippe viel zu wenig Leute, wir haben ein Kinderbetreuungsproblem. Ukrainische Frauen könnten sehr wohl als Nannies arbeiten, aber das natürlich die Linken wieder nicht, weil dann ihre staatlich finanzierten und hochregulierten Kinderkrippen Konkurrenz bekommen. Aber das ist alles dumm. Warum? Ich meine, das sind ja die meisten, muss ich ehrlich sagen, die ich jetzt so erlebt habe. Das sind gute Leute. Die Leute aus der Ukraine sind gute Leute. Und dann tun wir die doch gescheiter einfach mal integrieren. Und wenn sie nachher wieder Frieden haben in 4-5 Jahren, ich meine, das kann ja noch lang gehen, dann gehen sie vielleicht auch wieder zurück. Also es ist eine falsche Politik und ich verstehe nicht, dass man immer wieder den Fehler macht. Gut, jetzt noch eine andere interessante Liste ist bekannt worden, nämlich welche sind die beliebtesten Firmen in der Schweiz. Und das finde ich deswegen interessant, weil als erstens ist der Sieger ist Twint, das ist neu, das hat man nicht gewusst. Ich glaube, das ist eine Firma, die der UBS gehört, gell, Dominik?
Ja, oder, ja,
oder,
ja.
Oder der Banken einfach. Also Twint, das verstehe ich eigentlich. Twint ist auf eine Art wie eine neue Währung geworden, das ist der neue Schweizer Franken, die Leute haben das gern. Das ist noch lustig, aber dann kommen so die üblichen Verdächtigen, oder? Dann kommt Zweifel, also die Zweifelchips sind einfach beliebt. Dann kommt der Migros, immer noch beliebt, und zwar beliebter als der Coop, finde ich auch interessant. Und übrigens Aldi und Lidl ist dann nie nicht. Dann kommt Ricola, finde ich auch lustig, zeigt wahrscheinlich, dass sie einfach eine saugute Werbekampagne gemacht haben. Dann kommt SBB, das ist klar, das ist einfach, wir sind alles Bändler. Rivella, dann kommt Mobiliar, dann kommt der Coop und dann kommt Lind und Sprüngli und Geberit. Und was ist typisch für alle diese Firmen? Das sind erstens sehr, sehr schweizerische Firmen, sehr bodenständig. Und zweitens, es sind alles, nicht alles, also Geberit nicht und Lind und Sprüngli auch nicht, das sind Exportfirmen. Aber die anderen sind alle im Binnenmarkt tätig. Und was fehlt, sind alle die grossen Firmen, die eigentlich das Gewicht ausmachen vom SMI, Novartis, Roche, UBS, Zürich Versicherung, Nestle natürlich, die ABB, die kommen alle nicht vor. Die ABB ist die erste ganz grosse internationale Firma auf dem Rang 20, oder? Auf dem Rang 20. Also, und das ist jetzt, warum wir über das reden. Politisch ist das eben Bad News. Das zeigt eigentlich, dass die Unternehmen, die in der Economy Suisse den Ton angeben, oder? Das sind nämlich die grossen, die ganz grossen Konzerne, dass die super unbeliebt sind, dass die gar nie mehr auftauchen.
Ja, das ist so. Und das ist politisch wirklich relevant, oder? Weil die, wenn es ja dann zur Abstimmung geht um die Rahmenverträge, werden die dann Absender sein, oder? Die, das sind ja jetzt nicht bei der UBS, aber bei der Pharma sind es dann auch noch Ausländer, die dann irgendwie Auftritt haben und sehr viel Geld verdienen. Und die haben dann einen Auftritt in der Arena und probieren dann Sanitärinstallateur von, sagen wir jetzt einmal, Wichtrach beizubringen, warum dass er die rechtliche und politische Anbindung an die EU soll gut finden. Oder? Das kommt schon mal sicher gut raus, würde ich sagen.
Ja, und sie sind einfach Kassengift. Es gibt ja praktisch von diesen grossen Konzernen gibt's ja auch niemanden mehr, den man kennt. Es gibt ja auch niemanden mehr, der die Leute sympathisch findet, ob jetzt Ausländisch oder Schweizer, aber die meisten sind sowieso Ausländer. Ich würde sagen, der bekannteste und wahrscheinlich auch durchaus am respektiertesten ist der Sergio Ermotti. Mhm. Aber sonst sind das alles irgendwie namenlose Ausländer in Basel oder eben bei WW. Die können politisch gar nicht mehr das durchbringen, was sie wollen. Das hat man ja bei der AHV gesehen. Die Economy Suisse hat sich natürlich davor gestohlen und gesagt, nein, der Arbeitgeberverband ist da verantwortlich. Aber eigentlich das Hauptproblem ist das. Die grossen Konzerne, und ich habe nichts gegen die grossen Konzerne letztlich, weil sie sind wirtschaftlich wichtig für unser Land und sie sind etwas, wo man stolz muss sein. Es ist unglaublich, dass wir so grosse multinationale Konzerne in der Schweiz haben, die auf der ganzen Welt tätig sind und auch kompetitiv sind, das ist irrsinnig. Nur politisch sind die eine Katastrophe, sie sind unbeliebt, sie haben keine Ahnung mehr von der Politik und machen die Economy Suisse eigentlich zu einer Lachnummer. Und von dem her ist es noch interessant, wenn man einfach mal schaut, die Firmen, wer ist eigentlich beliebt? Und ich finde eigentlich ganz lustig, finde ich auch Geberit, ganz eine tüchtige Firma aus Rapperswil, die wirklich einfach, ja, Toiletten tut exportieren auf die ganze Welt. Das ist doch etwas, was die Schweizer einfach können. Wir sind einfach in all diesen Sachen, die nicht so prestigereich sind. Wir bauen nicht Versailles, sondern wir bauen die besten Toiletten der Welt. Das ist typisch. Das ist typisch für die Schweiz. Gut. Jetzt noch etwas anderes auch in der EU. Wir reden gerade in der EU. Nuklearenergie hat eine gewisse Renaissance in der EU. Dominik, um was geht's?
Ja, ich finde das noch interessant. Es ist ja heute ein Gipfel in Brüssel, ein klassischer Gipfel von der Europäischen Union. Da kommen alle zusammen. Und unmittelbar vorher hat man einen Gipfel gemacht, und zwar Symbolträchtig bei dem Atomium, dem Symbol in Brüssel, dem aus den 50er Jahren ist das, glaube ich, oder wo Atomenergie Aufbruch in ein neues, gutes, schönes, tolles Zeitalter war. Dort hat man sich getroffen und über Nuklearenergie geredet. Man hat dort insgesamt 20 Regierungschefs und 37 politische Delegationen sind angemeldet gewesen. Ursula von der Leyen ist gekommen und so weiter. Und wirklich alles, was Rang und Namen hat. Und hat eigentlich gesagt, ja, wir brauchen mehr Atom.
Genau, das ist sehr erfreulich, dass auch Bern einfach in Brüssel jetzt eine unglaubliche Wirkung hat. Ich bin also aus sehr unzuverlässigen Quellen haben wir gehört, dass die zuerst alle die Minister gesagt haben, Atom, Atom, Atom. Natürlich eher eine Sprache, ich weiß jetzt nicht, wie das auf Bulgarisch heisst, aber es wird ähnlich heissen. Gut, wir gehen noch zu einem letzten interessanten Thema. Und zwar eine Umfrage ist gemacht worden unter den Palästinensern, wie sie eigentlich die Attacken von der Hamas beurteilen. Und ja, ist eine böse Überraschung. Dominik, was kommt da raus?
Ja, es gibt ja immer die These, die sagt, ja, also die Hamas, die Terrororganisation, die ist ganz, ganz schlimm, aber die hat nichts zu tun mit den Palästinenserinnen und Palästinensern. Die sind viel besser irgendwie, oder? Jetzt hat das Palestinian Center for Policy and Survey Research ich habe jetzt nichts Negatives gefunden, dass das irgendwie eine komische Organisation wäre. Die führen schon länger Befragungen durchführen unter den Palästinensern. Und ganz kurz das Resultat. 71% der Palästinenser finden die Terrorattacken vom 7. Oktober gut. Also man hat gefragt, approve you, oder? 91% sagen, also die Hamas hätte nie ein Kriegsverbrechen begangen. 59% wollen, dass Hamas Gaza auch nach dem Krieg wieder regiert. Und 46%, also eine relative Mehrheit, sind weiterhin der Meinung, es braucht einen bewaffneten Kampf gegen Israel. Und so kann man sagen, also die These, dass die Palästinenser etwas ganz anderes wollen als die Terrororganisation, die ist, glaube ich, nicht mehr haltbar.
Genau, und es zeigt natürlich eben, dass es sehr schwierig ist, mit diesen Leuten zu verhandeln, weil die Ziele der Hamas sind so und wirklich genozidal, also formuliert. Man kann ja die Karte anschauen, dort steht das, Israel muss weg, die Juden müssen weg. Und mit diesen Leuten kann man eigentlich nicht verhandeln. Und jetzt wirklich, ich meine, also 91%, das finde ich schon brutal, oder? Kein Kriegsverbrecher, kein Verbrecher gegen die Menschlichkeit, wenn du dann siehst, am 7. Oktober, was da passiert ist. Die Massenvergewaltigungen, die Ermordung. Also es ist unglaublich, dass 91% der Palästinenser das gut finden. Und das führt nicht dazu, dass man muss sagen, ja, eben die Zivilbevölkerung, die muss man jetzt total überhaupt nicht beachten. Nein, das gehört zu der Kriegsführung von einem westlichen Land. Und Israel tut sich sehr bemühen, aus meiner Sicht tun sich sehr, sehr bemühen, dass es nicht zu viele Opfer gibt. Aber ich glaube, und da vertraue ich auch total der IDF, dass sie es einfach nicht können verhindern können. Wo die Amerikaner im Irak losgeschlagen haben oder wo man ISIS bekämpft hat, hat man eigentlich nie etwas gehört von diesen Problemen. Und die Zahlen sind also schlechter gewesen. Es sind viel mehr Zivilisten gestorben, wo man ISIS bekämpft hat. Aber das ist dann nicht so interessant gewesen. Wenn die Juden das machen, ist es ein grösseres Problem. Gut, das war es von Bern einfach an dem Donnerstag, am 21. März 2024. Dominik Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns auch abonnieren auf nebelspalter.ch. Das ist ganz wichtig. Gleichzeitig, das kommt immer wieder ein bisschen gewisse Verwirrungen, der Nebelspalter kommt auch als Print und selbstverständlich dort werden durchaus auch Themen noch auf eine andere Art besprochen oder vielleicht auch karikiert, die wir hier in Bern einfach besprechen. Tönt vor allem von uns reden, tönt uns weiterempfehlen, tönt uns hoch bewerten, das würde uns sehr freuen. Und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Diesel Doris, hä?